Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Ich freue mich total, euch alle zu sehen. Und ja, lasst uns einfach einen coolen Vormittag zusammen erleben. Wolfgang, mein Lieber, komm zu mir. Ich mag dich gerade noch segnen. Jesus, danke, dass Wolfgang hier ist, dass er etwas auf dem Herzen hat, was du ihm gegeben hast für uns heute. Und ich bitte dich, dass es rauskommt und dass du Wolfgang in der Art benutzt, dass wir es alle verstehen und dass es auch in unserem Herzen ankommt. Danke für Wolfgang als Person in seinem Dienst, dass er immer wieder sich aufmacht, auch sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und ja, da auch Diener des Wortes ist. Segne dich, Wolfgang. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Wenn ihr Spaß haben wollt, müsst ihr in die Kinderstunde gehen. Der Spaß hört hier jetzt auf. Nein. Das hat Thomas sicherlich nicht gemeint. Ist vielleicht nur für die Kinder ein bisschen schwerer, gedanklich zu verarbeiten. Aber ich hoffe, wir haben trotzdem viel Freude. Auch wenn wir heute Morgen nicht so ein ganz einfaches Thema haben. Aber das heißt nicht, dass Gott uns nicht Freude ins Herz geben kann, deswegen über das, was wir nachdenken. Aber bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich euch ein paar Sachen oder ein bisschen was erzählen über unsere Gemeinde. Ich mache es auch nicht so lang. Letztes Jahr kam die Frage auf, wie es gemeindehausmäßig bei uns weitergeht. Wir waren während der Corona-Pandemie bei einer EC-Gemeinschaft im Haus untergekommen. Und da brauchten wir nur pro Veranstaltung etwas Miete bezahlen. Weil die Geschwister dieser Gemeinschaft jedoch sehr wenige und die wenigen dazu auch noch alle sehr alt waren, verkauften sie Anfang letzten Jahres das Haus. Ja, da war die Frage, wie kann es nun weitergehen? Wir beteten viel, auch hörendes Gebet und überlegten. Der neue Besitzer vermietete uns das Haus bis Ende des Jahres für eine günstige Summe, die wir jedoch trotzdem kaum aufbringen konnten, da sich die Anzahl der Geschwister durch unterschiedliche Meinungen über den Umgang mit den Fragen bezüglich Corona um gut die Hälfte verringert hatte. Ja, ab dem neuen Jahr sollte sich die Miete, also ab 2023 sollte sich die Miete dann sogar verdoppeln. Und da stellte sich die Frage, wie soll es weitergehen? Sollen wir in Zukunft nur noch das halbe Gemeindehaus mieten, dass wir nur noch einen Saal haben? Oder sollen wir etwas ganz anderes suchen? Wir hatten nach Beten, Überlegen und ja, miteinander reden den Eindruck als Gruppe, dass Gott möchte, dass wir in diesem Haus bleiben. Aber wie sollte das gehen? Gott sagte uns, ihr habt in all den Jahren nicht den Zehnten gegeben. Wir hatten das über die Gemeindegründung völlig aus dem Blick verloren, dass wir von dem Geld, was wir bekommen, von Leuten, die zu uns in die Gemeinde kommen und auch Leuten von außerhalb, die uns unterstützen, dass wir da selber wieder was weitergeben. Und Gott sagte, ihr kennt doch die Stelle aus Maleachi, aus dem Alten Testament, dem letzten Buch des Alten Testaments, da habe ich den Israeliten was über den Zehnten gesagt. Tut das, gebt den Zehnten noch, und zwar alles von allem, was ihr seit 2017 an Geld auf das Gemeindekonto bekommen habt. Und dann werdet ihr den Segen inklusive der finanziellen Versorgung erleben, den ich dort verheißen habe. Also es sah zu dem Zeitpunkt so aus, dass unser Geld monatlich auf dem Konto ja zurückging. Also wir hatten jeden Monat ungefähr 1.500, also weniger auf dem Konto. 300.000 Euro waren bis Ende 2022 über unser Konto gelaufen. Das hieß 30.000 Euro Zehnten nachzahlen oder an Gott geben. Wir hatten 18.000 auf dem Konto. Nein, wir hatten um die 20.000, aber wir mussten auch, egal. Auf jeden Fall hatten wir viel zu wenig auf dem Konto. Wie sollte das gehen? Zudem unser Konto, wie ich ja gerade schon sagte, sowieso monatlich abnahm. Wir haben miteinander gesprochen, gebetet und wir haben alles überwiesen, was wir noch auf dem Konto hatten und haben Gott versprochen, dass wir den Rest noch nachzahlen. Sobald Geld da ist, eventuell in Raten. Und zwei Dinge passierten. Gegen Ende des Jahres meldete sich eine andere Freikirche, zu der wir viel Kontakt haben, eine freie Christengemeinde, und sagte, wir wären bereit, mit da einzusteigen und das Haus mit euch gemeinsam zu mieten und zu teilen. Und wir können alles Hälfte-Hälfte machen. Und der Vermieter war einverstanden, dass wir einen Dreier-Mietvertrag machen. Das war die eine Sache. Die brachten auch ganz viele Sachen mit. Neue Stühle, die mussten aus ihr altes Gemeindehaus, wo sie früher drin waren, was sie früher gemietet hatten, wegen Schimmel verlassen. Und die brachten alle Sachen mit. Und wir dürfen die alle nutzen. Zusätzlich zu den alten Sachen, die so schon in diesem Gemeindehaus waren. Und wir teilen alles 50-50, auch die Zeiten im Gemeindehaus. Ja, und dann hat Gott dafür gesorgt, dass jetzt in diesem Jahr jeden Monat alles Geld reingekommen ist und wir keinen einzigen Monat ins Minus geraten sind, obwohl wir, als wir anfingen, null auf dem Konto hatten. Ist das nicht krass? Halleluja. Ja. Wir sind Gott wirklich sehr dankbar, dass er uns über die Jahre immer wieder finanziell versorgt hat. Ja, und jetzt werdet ihr euch fragen, ja, wie sieht's denn bei euch so dann so aus, wenn ihr so eine ganze Reihe Leute verloren habt? Einige von unserer Gruppe waren Ostern unterwegs. Wir hatten ein Osterfrühstück angesetzt und von der anderen Gemeinde, da hatten wir gesagt, wir können auch was zusammen machen, aber von denen waren, da waren auch ganz viele unterwegs. Ja, und trotzdem waren wir beim Osterfrühstück 22 Personen. Darunter zwar 5 Gäste, aber es konnten auch eine ganze Reihe von unseren eigenen Leuten nicht. Und von daher sind wir auch sehr zuversichtlich, dass Gott uns weiter in Flotow gebrauchen will und nochmal mit uns durchstarten wird. Und da kann ich nur sagen, alle Ehre sei Gott. Und danke für eure Patenschaft und möge Gott euch die Patenschaft mit seinem Segen vergelten. Lasst mich euch zu Beginn der Predigt eine Geschichte erzählen. Die hat mit dem zu tun, was der Thomas uns vorhin schon aus Psalm 51 vorgelesen hat. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher Mann und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Ich weiß nicht, wer von euch ein Haustier hat. Manche kennen das vielleicht so ein bisschen. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinen Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. Ist das nicht krass? David, der damals König von Israel war und dem Nathan das erzählte, wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Saul und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Du hast dich mir widersetzt und Uriah die Frau weggenommen. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Eine interessante Geschichte, nicht wahr? In Jakobus, Kapitel 5, da steht, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode errettet und eine Menge von Sünden bedecken wird. Mit diesen zwei kurzen, aber gleichzeitig hochbrisanten Bibelversen schließt Jakobus, der Halbbruder Jesu, seinen Brief. Bei dem, was er hier beschreibt, braucht es geistliches Fingerspitzengefühl. Ich habe die Predigt deshalb heute Morgen eher mit einem Wunsch als mit einem Text aus dem stammenden, mit einem aus dem Text stammenden Titel überschrieben, nämlich vom guten Hirten lernen. Es geht um verirrte Schafe, um gute Hirten und Früchte liebevoller Seelsorge. Kommen wir zu dem ersten. Verehrte Schafe. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, so beginnt Jakobus. Er schreibt dies an Menschen, die irgendwann eine totale Sinnesänderung und geistliche Wiedergeburt erlebt hatten. Menschen, die von einem Leben und einer Ewigkeit ohne Gott zu einem Leben und einer Ewigkeit mit Gott gewechselt hatten. Ist das möglich, dass solche Menschen von der Wahrheit wieder abirren? David, der König von Israel, lebte zur Zeit des Alten Testaments. Als er sich als Jugendlicher Gott mit Haut und Haaren zur Verfügung stellte, beschloss Gott, David in besonderer Weise, unter anderem als König von Israel, zu gebrauchen. Und damit das möglich wurde, rüstete Gott David in außergewöhnlicher Weise aus. Und dadurch hatte David vieles mit den Christen des neutestamentlichen Bundes, also mit uns heute, gemeinsam. So war er zum Beispiel genauso wie wir Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er dichtete viele Anbetungslieder, die im Tempel zu Gottes Ehre gesungen wurden. Die Bibel bezeichnet ihn als einen Mann nach dem Herzen Gottes und er war ein geistliches Vorbild für Generationen. Und für die, die die Bibel lesen, ist er bis heute noch ein Vorbild. David, oder anders gesagt, obwohl David so eine fantastische Beziehung zu Gott hatte, schaffte der Teufel es eines Tages, ihn von der Wahrheit abirren zu lassen und vom geraden Weg auf einen Irrweg zu führen. Begierde, Ehebruch, Mord, Lügen und Heuchelei bestimmten auf einmal sein Leben. Das muss man sich mal reinziehen, so ein geistlicher Mann. Und auf einmal bestimmen Begierde, Ehebruch, Mord, Lügen und Heuchelei sein Leben. Nun, wenn der Teufel es damals schaffte, einen so geistlichen Mann wie David zu verführen und vom rechten Weg abzubringen, dann kann das theoretisch jedem Christen passieren, auch mir und dir. Hochmut ist deshalb auf keinen Fall angebracht. David berichtet im Alten Testament, dass er nicht aus allen Wolken fiel, als der Prophet Nathan zu ihm kam und ihn auf seine Sünde ansprach. Es war ihm klar, wir haben das vorhin schon gehört vom Psalm 51 und es gibt noch 6 weitere Psalmen. Da berichtet er, dass er wusste, dass er großen Mist gebaut hatte. Einerseits plagte ihn sein Gewissen so sehr, dass er heftige psychosomatische Auswirkungen am ganzen Körper verspürte. Andererseits hatte er panische Angst davor, was passieren würde, wenn die Wahrheit ans Licht käme. Und so vergingen Wochen und Monate, geprägt von Lügen, Halbwahrheiten und dem Vorgaukeln, dass bei ihm doch alles in Ordnung ist. Jeglicher Friede im Herzen war jedoch gewichen. Um zu vertuschen, was passiert war, wählte er immer krassere Lösungen bis hin zum Mord. So wie David geht es vielen von uns mit der Sünde. Nicht, dass wir alle jemanden umgebracht hätten oder umbringen wollten, so meine ich das nicht. Aber wir wissen um Sünde in unserem Leben. Wir würden sie auch gerne loswerden. Aber wir trauen uns oft nicht, sie wirklich aufzudecken und mit jemandem darüber zu sprechen. Und manchmal wäre das wirklich nötig, weil wir alleine nicht rauskommen aus dem Dilemma. Manchmal machen wir Scheinlösungen. Wir reden mit jemand, suchen Seelsorge, aber wir erzählen Halbwahrheiten, um uns zu beruhigen. Oder verschönern die Dinge oder erzählen sie irgendwie so ein bisschen anders, dass es zwar nicht ganz so schlimm dasteht. Nun schreibt Jakobus nicht nur, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, sondern er fügt hinzu, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt. Eben sprachen wir über verirrte Schafe. Jetzt geht es um gute Hirten. Ich habe die Predigt ja überschrieben, vom guten Hirten lernen. Was ist für einen guten Hirten wichtig? Das erste, was mir da in den Sinn kam, ist ein sehr bekanntes Gleichnis, das Jesus in Lukas 15 erzählt. Und das Stichwort in diesem Gleichnis ist Leben. Stellt euch vor, so erzählt Jesus, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das Verlorene so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Und wenn er es findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern, er trägt es und trägt es nach Hause und dort angekommen ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Jesus ist nicht die anonyme Masse wichtig, sondern der Einzelne. Er möchte, dass keiner verloren geht, auch nicht einer. Alle Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist total toll. Jakobus macht nun deutlich, dass diese Art, Jesu Menschen zu lieben, nicht nur für gottferne und kirchendistanzierte gilt, sondern gerade auch für verehrte Christen. Liebe kennt jedes Schaf in der Gemeinde. Ich sag's nochmal, Liebe kennt jedes Schaf in der Gemeinde. Jedes einzelne vom Weg abgekommene Schaf ist eines zu viel. Jedes einzelne vom Weg abgekommene Schaf ist eines zu viel. Liebe sucht es, verbindet es und trägt es, wo immer nötig, sogar auf den Schultern zurück nach Hause. Und falls du zu diesen verlorenen Schafen gehörst, darfst du wissen, Jesus lebt und er sucht auch dich. Ein weiteres Stichwort zum Lernen, ein guter Hirte zu sein, ist jeder. Oft denken wir, dass das Zurückbringen verirrter Schafe die Aufgabe von Pastoren und Gemeindeleitungen ist. Aber Jakobus schreibt, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt. Da geht es nicht um Profis. Jeder Christ kann und darf einem Mitmenschen ein guter Hirte sein. Oder einem Mitchristen. Ein drittes Stichwort zum Lernen, ein guter Hirte zu sein, ist Beziehung. Damit wir gute Hirten sein können, ist etwas unerlässlich. Beziehung. Wer einem Menschen helfen möchte, aus der Verirrung heraus auf den geraden Weg zurückzukommen, der kann nicht einfach nur mal auftauchen, dem Verirrten die Wahrheit wie so mit einer Käseglocke überstülpen und dann wieder verschwinden. Das sieht man bei Nathan und David. Wenn man mal den ganzen Bericht im Alten Testament liest, sieht man Folgendes. Gott konnte Nathan so gut gebrauchen, um David vom verkehrten Weg zurückzuführen, weil Nathan eine enge Beziehung zu David pflegte. Es ist absolut wichtig, dass die Menschen, denen wir helfen wollen, zur Wahrheit zurückzufinden, merken, sie sind uns nicht egal. Wir lieben sie nicht nur, wenn sie geistlich gut drauf sind und hilfreich für die Gemeinde. Aber wenn sie sich verirrt haben, dann lassen wir sie links liegen und wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Nein, unsere Mitchristen müssen merken, dass wir immer und in Krisenzeiten ganz besonders für sie da sind. Ein viertes Stichwort zum guter Hirte sein ist Werkzeug. Moment, in diesem Zusammenhang stellt sich eine wichtige Frage. Kann denn nicht eigentlich nur Gott bzw. der Heilige Geist Menschen zur Umkehr bewegen? Klar, dass der Heilige Geist in dem vom Weg abgeirrten Menschen wirken muss. Das ist keine Frage. Und das wusste natürlich auch Jakobus damals. Aber Jakobus schätzt das Handeln von uns Glaubenden trotzdem nicht gering ein. Genau wie bei der Evangeliumsverkündigung möchte Gott uns in sein Werk einbeziehen. Er wirkt nämlich meistens nicht einfach aus der Senkrechten, sondern gebraucht uns als seine Werkzeuge und bewirkt so, dass Menschen zur Wahrheit zurückfinden. Der Bericht vom Anfang der Predigt darüber, wie der Prophet Nathan David besucht und mit ihm spricht, ist ja ein super tolles Beispiel für das, was ich meine. Es zeigt, wie jemand ganz praktisch einem Bruder, der durch Sünde vom Weg abgekommen ist, hilft, Vergebung zu erlangen und wieder zurück zu Gott und zur Gemeinde zu finden. Ein fünftes Stichwort zum guter Hirte sein ist die Art und Weise. Alle, die schon mal versucht haben, einen verirrten Mitchristen zur Wahrheit zurückzubringen, haben sicher bemerkt, wie schwierig das ist. Immer wieder steht die Frage im Raum, wie geht man da am besten vor? Was sind die richtigen Worte? Dafür ist Nathan ein sehr schönes Beispiel. Er lässt sich von Gott eine geniale Idee schenken, nämlich die Geschichte, die er David erzählt. Ein sechstes Stichwort. Wahrheit. Wenn jemand von der Wahrheit abirren kann, dann ist Wahrheit nicht beliebig. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wenn jemand von der Wahrheit abirren kann, dann ist Wahrheit nicht beliebig. Dann muss es feststehende Wahrheit geben. Denn nur wenn es feststehende Wahrheit gibt, kann man von ihr abirren. Nun lautet die Devise in unserer heutigen Gesellschaft Toleranz. Toleranz, auch Duldsamkeit genannt, bezeichnet als philosophischer und sozialethischer Begriff ein Gewähren lassen und gelten lassen anderer oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Vor allem in Westeuropa, kommen die Menschen immer mehr dahin, dass jeder sich selbst zurechtlegt, was er für Wahrheit hält. Absolute und feststehende Wahrheit gibt es in den Augen der meisten Menschen nicht. Dadurch trauen wir uns in vielen Bereichen kaum noch eine klare Meinung zu vertreten und in theologischen, ethischen, sozialen, gesellschaftlichen und politischen Fragen eindeutig Stellung zu beziehen. Diese Art zu denken zieht auch immer mehr in unsere christlichen Gemeinden ein. Wir haben Angst vor möglichen Konsequenzen, wenn wir die Wahrheit aussprechen. Wir befürchten, als intolerant, fundamentalistisch oder sektiererisch abgestempelt zu werden. Teilweise sind wir auch einfach bequem, weil wir das ständige Diskutieren und Hinterfragen und die vielen unterschiedlichen Meinungen satt haben. Oft haben wir auch einfach Angst, Schafe zu verlieren. Das Ergebnis ist, der Begriff Glaube entleert sich, weil auch ihn inzwischen immer häufiger jeder Christ so fühlt, wie er es für richtig hält. Bibelauslegung wird auch beliebig. In der Quintessenz kommt es zu falscher Toleranz. In Fragen der Wahrheit ist eine solche tolerante Haltung aber ein Zeichen von Verantwortungslosigkeit und Lieblosigkeit. In der Praxis des Alltags hat das oft zur Folge, dass in vielen Kirchen und Gemeinden Anleitung zur Jüngerschaft kaum noch Relevanz hat. Jeder lebt sein Christsein so, wie er es für richtig hält. Und dadurch tun wir uns wiederum äußerst schwer im Umgang mit Sünde in den eigenen Reihen. Im Rahmen von falsch verstandener Liebe beziehen wir oft kaum klare Stellung und leiten nicht mehr zu konkretem Leben an. Sünde wird häufig einfach unter den Teppich gekehrt. Und wenn jemand von der Wahrheit abirrt, hat das keine Konsequenzen. Die Folge ist, dass wir als Christen nicht mehr ernst genommen werden. Die Menschen fragen sich zu Recht, warum soll ich denn Christ werden, wenn letztlich dann doch jeder so lebt, wie er will? Kirchenaustritte sind ja an der Tagesordnung. Nun, nicht jeder Christ muss meine oder unsere persönliche Meinung vertreten. Meine Meinung muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. Wenn es jedoch, wie wir vorhin gesagt haben, feststehende Wahrheit gibt, dann müssen wir uns sowohl mit der Herde als auch mit den verirrten Schafen dran machen, diese herauszufinden. Vorhin ging es um verirrte Schafe, dann um gute Hirten und jetzt geht es um Früchte liebevoller Seelsorge. Das erste Stichwort dazu nenne ich mal Ewigkeitsrelevanz. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Dessen Seele vom Tode retten. Darum geht es. Kann Sünde Ewigkeitsauswirkungen haben? Kann es sein, dass ein Bruder oder eine Schwester, der oder die schon Christen geworden sind, noch wieder vom Weg abkommen kann? Also sozusagen verloren gehen kann? Es gibt Christen, die glauben, dass das im neuen Bund nicht mehr möglich ist. Jesus spricht jedoch selber einmal im Zusammenhang der Fußwaschung mit Petrus über diese Sachen. Da geht es um Sünde. Er sagt da, dass wir Sünde, die wir nach unserer Bekehrung und Wiedergeburt noch tun, auch immer wieder abgewaschen bekommen müssen. Und er sagt da, es ist sogar wichtig, dass wir einander die Füße waschen, also einander beim Wiederloswerden heftig anklebender Sünde helfen. So wie bei dem, worüber wir jetzt gerade sprechen. Und er sagt zu Petrus, wo das nicht passiert, wo die Sünde an den Füßen nicht abgewaschen wird, sagt er zu Petrus, da hast du keinen Teil an mir. Das heißt also, wir haben dann keinen Teil an ihm. Wenn das so ist, hat es natürlich auch Ewigkeitsrelevanz. Es hat Ewigkeitsrelevanz, wenn wir dann dazu beitragen, dass ein Abgeirrter vom Weg zurückfindet. Dann wird er sozusagen nochmal wieder, ich weiß nicht, ob man sagen kann, neu gerettet, aber zurückgeführt in die Errettung. Wenn das so zutrifft, dann ist es so, dass wer einen Sünder vom falschen Weg zurückführt, wirklich dessen Seele vom Tode errettet. Und wenn das passiert, dann ist das die schönste Belohnung, die es für jemand gibt, dass er sich gebrauchen lässt, ein guter Hirte zu sein. Ein weiteres Stichwort unter Früchte liebevoller Seelsorge ist Sünde bedecken. Im zweiten Teil des Verses 20 steht etwas von Sünde bedecken. So wisst ihr, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Hier sind sich Übersetzer und Ausleger nicht einig, was mit dem Verb bedecken gemeint ist. Vergebung? Sie stellen sich auch die Frage, um wessen Sünden es geht. Die des Abgeirrten oder die des Helfenden? Beide Übersetzungsvarianten, so sagen Fachleute, sind wohl möglich. Vergebung, so verstehe ich es von der Bibel her, geschieht nie aus Leistung, sondern immer nur aus Gnade. Sehe ich das richtig? Das ist doch so, ne? Seid ihr mit einverstanden, ne? Also Vergebung geschieht nie aus Leistung, sondern immer nur aus Gnade. Sie wird uns geschenkt, wenn wir unsere Sünden bereuen und bekennen. Da ist die Bibel sehr klar. Wenn wir in diesem Zusammenhang, in diesen zwei Versen des Jakobus, an Vergebung denken, wäre sie aber, also in diesem Fall, Belohnung oder Auswirkung, Belohnung dafür oder Auswirkung dessen, dass ich einem anderen zurechthelfe, richtig? Das kann nach meinem Verständnis von daher vom biblischen Kontext eigentlich nicht gemeint sein. Weil es ja nicht, wir können das ja nicht erarbeiten, indem ich da sage, ich jetzt bemühe ich mich um jemand und da erarbeite ich die Vergebung für mich oder für den anderen. Sondern also, die Vergebung ist Gnade, also muss was anderes gemeint sein. Und ich habe deshalb eine andere Vermutung darüber, was es mit dem Sündebedecken auf sich hat. Wenn jemand einen Christen, der oder die von der Wahrheit abgeirrt ist, auf den richtigen Weg zurückbringen will, muss er das Falsche ansprechen. Und unter Umständen, wenn er nicht hört, so sagt Jesus in Matthäus 18, dann muss er sogar eventuell noch jemand dazunehmen. Notfalls müssen sogar mehrere mit ihm sprechen, um ihm die Dringlichkeit der Umkehr bewusst zu machen. Also dieses Ansprechen und dieses Aufdecken, das will am liebsten jeder vermeiden, weil man Angst vor Tratsch und Klatsch hat. Doch wie wir bei den Fällen von Kindesmissbrauch in vielen Kirchen in Deutschland gesehen haben, wird durch Verschweigen alles nur viel, viel schlimmer. Schweigen ist für die Paparazzi die Einladung, keine Ruhe zu geben und für die Bevölkerung und manchmal sogar für die eigene Gemeinde eine Einladung, ordentlich hinter dem Rücken zu reden. Da geht keiner auf die Person zu, aber alle wissen was. Wenn wir jedoch die Sünde mit allem drum und dran, inklusive ihrer Folgen, ganz offen auf den Tisch legen, dann ist sie bald nicht mehr interessant. Und schon nach kurzer Zeit breitet sich ein Mantel des Schweigens darüber aus. Insbesondere, wenn dann auch Vergebung geschehen ist. Das sieht man eben auch an dem Bericht über Davids Leben. Man machte den Ehebruch einfach öffentlich. Der kam in die Annalen der Könige damals. Das Buch der Könige, das Buch der Chronik, da können wir das heute nachlesen. Sonst steht das da ja nicht drin, wenn das nicht öffentlich gemacht worden wäre. Davids echte Reue und Buße kamen dazu und schon hatte die Klatschpresse kein Interesse mehr an der Royal Family von damals. Versteht ihr, was ich meine? Da breitete sich ein Mantel des Schweigens aus. Was sollte man noch erzählen? Es war doch alles schon auf dem Tisch. Und Vergebung war passiert. Da gab es kein hinterm Rücken reden mehr. Ein letztes unter Früchte liebevoller Seelsorge. Geschmack aufs Helfen. Jakobus sagte in unserem heutigen Abschnitt nicht, hey, ihr müsst vom guten Hirten lernen und Menschen, die von der Wahrheit abgeirrt sind, zurückbringen. Nein, er macht stattdessen, er macht stattdessen Geschmack aufs Helfen. Er sagt da, wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken kann. Er sagt nicht, ihr müsstet da was machen, sondern, ey, guckt mal. Denkt mal über die guten Auswirkungen nach, die passieren, wenn jemand einem Christen, der vom Weg abgekommen ist, zurückhilft oder zurechthilft. Das hat Auswirkungen für die Ewigkeit. Da wird sozusagen jemand nochmals neu gerettet. Da gibt es auch eine Party im Himmel mit Tausenden von Engeln, weil ein Sünder Buße tut. Und deshalb lohnt es sich zu helfen. Ist das nicht krass? Ist das nicht toll? Ich finde es super. Ich möchte diese Predigt schließen, indem wir noch einen Poetry Slam gemeinsam hören. Der Poetry Slam ist überschrieben vom verlorenen Schaf.
97, 98, 99. Kein Augenblick und du weißt, da stimmt was nicht. Eines fehlt. Eines war mal da, doch nun ist da ein kleines, herzzerreißendes Loch in der Mitte der Schar deiner Schafe. Und dieses eine bin ich. Es wiederholt sich. Mit erhobenem Blick abgewichen, nur ein kleines Stück, ein kleiner Schritt ins Aufregende, Ungewisse. Erst nur ein kleiner, dann ein zweiter. Weil ich da eine Weide sah, die irgendwie verlockend war, am Anfang wie mit Rückenwind und Stimmen in meinem Kopf, die mir sagten, ich sei zum Alleinsein bestimmt. Bilder von meinem inneren Auge ließen mich glauben, dass ich wirklich keinen brauche, der mir sagt, ich muss vertrauen. Jemand hatte mir eine Brücke gebaut, über den Fluss neben der Weide, und so fand ich mich bald auf der anderen Seite, verfing mich in etwas Gestrüpp. Doch dachte, es wäre doch verrückt, jetzt schon aufzugeben auf dem Weg zu meinem besseren Leben. Also vorwärts, immer weiter. Die Stimme in meinem Kopf flüsterte seicht, du bist schon bald da. Ließ mich Pause machen an einem Bach, von dem man sagt, er würde glücklich machen. Ich probierte das Wasser und es lief mir bitter die Kehle runter. Aber alles wurde bunter. Für einen kurzen Augenblick spürte ich nicht mehr das Gestrüpp in meinem Genick, war entzückt von der betäubenden Wirkung, die dieser Trank mit sich bringt. Im Nebel meiner Taten lief ich weiter voran, bis mich ein Gefühl der Einsamkeit überkam. 97, 98, 99 Schritte Richtung »Rette mich bitte«. Ich hab mich verirrt. Keinen Ausweg zu finden, ein Zaun zu meiner Linken, keine Hoffnung für mich. Und ich erinnere mich, wie ich da stand, mit dem Rücken gegen die Wand, Stacheln in der Haut und Hunger, der mir die Fähigkeit zum Denken raubt. Wie bin ich hierher gelangt? Innere Triebe, die mich trieben. Innere Triebe führten dazu, dass ich mich verliere, wäre ich doch nur bei dir geblieben. Es ist Nacht geworden und diese verspricht kälter zu werden als jeder andere in der Mitte meiner Herde. Und dann ein Geräusch. Dumpfe Schritte auf Erde und ich erwarte mein Ende, doch sehe dich. Vielmehr dein Licht. Ein Schein, der mir so vertraut ist, dann dein liebender Blick, ein bekanntes Gesicht, mein Hirte persönlich, findet mich. Beschämt stehe ich mit Dornen in dem Fell, das du immer pflegtest. Gestank von dem Wasser, das mir die Zähne verklebte, ein kraftloses Skelett meiner selbst, und alles, was ich sehe, ist, wie sich dein Gesicht erhält. In deinen Augen Wiedersehensglück, gemischt mit Trennungsschmerz. Du fragst, ob ich zurück will, du hast so ein gutes Herz. Ich sag, ich will, würde, wenn ich könnte, doch ich kann nicht, bin deiner nicht würdig. Und du bückst dich, und du hebst mich, und du trägst mich. Unglaublich, doch ungeachtet meines Anblicks, nimmst du dich mir an. Aufwärts, vorbei an Wildtierfetzen, Bedrohungen, die sich dir in den Weg setzten, waren für dich nur Hindernisse zum drüber hinwegsetzen, auf dem Weg zu mir. Ich schaudere, weil deine Hände Geschichten von Kämpfen berichten, und ich frage mich, ob du nicht brichst unter der Last, die du durch mich zu tragen hast. Ein Schritt nach dem anderen. Mein Hirte erzählt mir mit sanften Worten, welche Sorgen er hatte seit dem frühen Morgen. Du zähltest und du bemerktest und du ranntest. 99 waren da, doch ich war dir zu wichtig, um mich im Stich zu lassen. Dabei war doch ich es, das Schaf, das sich entschloss, eigene Pläne zu fassen. 99 andere, doch du wolltest das eine. Das Sture, das Stolze, das Befleckte, das Dreiste, unter all den schönen Weißen hast du dich entschlossen, mir nachzueilen. Unverdiente Gnade, eine Liebe ohne Maße, und du nennst mich dein Kind, versicherst mir, dass es nichts gibt, was du für mich nicht auf dich nimmst, denn du hast mich gewählt, und wenn du zählst und eines fehlt, machst du dich auf den Weg, keiner, der dich hält. und in deinem Kopf noch die unvollständige Zahl, weißt du doch, es ist nicht das erste und auch nicht das letzte Mal. Aber es ist deine Wahl. Du gehst immer wieder durch diese Qual in der Hoffnung, dass ich einmal begreife. Die grünste aller Weiden liegt direkt an deiner Seite. Ein besseres Leben so viel leichter zu erreichen, wenn ich bei dir bleibe und du mich leitest. Unter deinem Stab werde ich stark. In deiner Nähe entspringt die wahre Lebensquelle. Zurückgekommen pflegst du mich, heilst mich und jetzt weiß ich, dass frei ist, wenn du dabei bist, weil ich allein ein hoffnungsloser Fall bin. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis es mich wieder wegtreibt und du lässt mich frei, bereit, den Berg von Neuem zu besteigen, um mir zu zeigen, wie gut du bist. Unendliche Liebe. Ein Kampf, den du kämpfst, ohne dass ich es verdiene. Immer wieder. Freie Wahl. 97, 98, 99. Tausende Mal.
Amen.
Mit dieser Wahrheit segne ich euch für die neue Woche, dass ihr Zugang habt, ja, zu den Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis, die nur in Jesus liegen und die er uns schenken möchte. In Jesu Namen. Amen.